Heute zu Gast im Older Soul Podcast ist Suse Schumacher. Suse ist unter anderem Psychologin und heute unterhalten wir uns, warum sie ihre Coachings eigentlich überwiegend im Wald macht. Wie sie darauf gekommen ist, nämlich durch eine eigene Lebenskrise, wo sie gemerkt hat, die Verbundenheit zur Natur ist das, was sie ja im Prinzip gerettet hat oder neu denken hat lassen. Und wir sind noch in so viele Bereiche eingestiegen in diesem Gespräch. Naturverbundenheit meets Psychologie sozusagen. Wenn dich das jetzt interessiert, dann hör weiter, dann ist diese Podcast-Folge perfekt für dich. Wir schnacken gar nicht lange rum, wir steigen einfach direkt ein. Suse lernst du jetzt eh in diesem Interview kennen. Heißt, sie stellt sich jetzt nicht nochmal explizit vor, wie man es vielleicht normalerweise kennt. Deswegen, ich bin Fan von einfach losquatschen und aus dem Kontext ergibt sich dann, glaube ich, ein sehr, sehr stimmiges Bild von Suse, wenn du dieses Interview angehört hast. Also ganz viel Spaß dabei. Let's go, Intro.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.
Nehmen wir mal an, jemand erfährt von deinem Namen und weiß aber gar nicht so richtig, damit was anzufangen vielleicht. Und gibt denen eine bekannte Suchmaschine ein und liest sich mal so die ersten 5 Beiträge durch. Was glaubt denn die Person, wenn er jetzt einfach mal so quer liest, ne, was du so den ganzen Tag eigentlich machst?
Gute Frage. Ich habe das, glaube ich, selber noch nie gemacht. Insofern weiß ich gar nicht, was da auftaucht. was denkt so eine Person? Also ich schätze mal, dass meine Homepage da auftaucht. Und dann ist natürlich relativ schnell klar, dass ich irgendwie Psychologin bin und mich irgendwie mit Natur beschäftige und Meditation und was ist das Positive im Leben und was können wir tun, um das unser Leben auch so positiv wie möglich zu leben? Ich glaube, so das ist, weil ich bin ja auch systemische Coachin in positiver Psychologie und da geht es wirklich immer darum, wie können wir ein gutes Leben leben und was können wir dafür tun. Und du hattest ja neulich, habe ich gesehen, ich habe mich natürlich ein bisschen durchgehört durch deinen Podcast, habe ich gesehen, Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist ein Thema aus der positiven Psychologie, das gehört in das Thema Stärken, also Ressourcen. Und diese Dankbarkeit ist etwas, was wir was auch weltweit alle Menschen sagen, dass Dankbarkeit etwas ganz Wertvolles ist. Und man kann das eben üben. So. Und ist das so. Finde ich immer so positiv daran, zu sagen, hey, wir sind nicht so festgemeißelt und vor allen Dingen das hier oben, diese kleine graue Masse, die wir da haben, das ist ein Muskel und den kann man trainieren. Und wenn ich das irgendwie weitergeben kann und die Natur hilft da ganz unglaublich, weil ich bin in der Natur immer dankbar, also ich sage auch immer Danke, dann ist genau das mein Sinn in gewisser Weise ein bisschen erfüllt. Und ich find diesen Gedanken einfach prima. Also dieses wir können uns selbst gestalten. Wir sind keine Opfer, wir können unser Leben gestalten und das da gehört Dankbarkeit mit rein.
Absolut. Und der Zauber liegt ja auch darin, einfach dankbar dafür zu sein, was bereits da ist. Und wenn wir das nicht können, na, dann werden wir auch nicht mehr davon erzeugen, für das wir wieder dankbar sein könnten. Also es ist quasi ein Kreislauf. Na, wir müssen schon einfach mal da anfangen. Wow, egal wie die Situation gerade ist. Na, ein Freund von mir sagt, wir können nicht immer für alles dankbar sein, aber immer für etwas.
Wobei, tatsächlich, das ist nämlich auch eine Lieblings-Coaching-Frage für mich, von mir, ist, wofür ist es gut? Und wenn du in der tiefsten Krise bist und dir dann diese Frage stellst, wozu ist es gut, dann fängt der Kopf automatisch wieder an zu denken, wozu könnte das jetzt gut sein? Ja. Und dann bist du automatisch wieder im Lösungsraum, beziehungsweise dann öffnet sich wieder ganz viel für dich. Und deswegen, das ist so eine meiner Fragen, die ich im Coaching meinen Klienten, die dann kommen, meistens ja, weil sie in einer Krise stecken und gerade nicht weiterkommen, immer stelle. Und dann merke ich richtig und sehe das auch in den Gesichtern, wie sich da echt wieder alles öffnet. Und ich finde diese Frage einfach genial. Auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment so anfühlt, wie, warum ist mir das jetzt gerade passieren? Es ist alles so doof und ich kenne das ja auch. Also ich meine, ich habe ja auch meine Krisen gehabt. Gott sei Dank werden sie gerade weniger, aber ja.
Ja, das ist so wertvoll, dass du es auch nochmal sagst, weil die Qualität unseres Lebens besteht einfach überwiegend aus der Qualität der Fragen, die wir uns stellen. Und wenn ich mir die Frage stelle, mein Gott, Leben, warum jetzt ausgerechnet ich schon wieder? Oder ich stelle mir die Frage, sag mal, Leben, was willst du mir damit denn eigentlich schenken? Sind das zwei komplett qualitativ unterschiedliche Fragen, die ganz unterschiedliche Auswirkungen in meinem Geist haben einfach, ne? Und in meinen Gedanken, die wiederum andere Gefühle produzieren und so weiter, ne? Also das ist eine Aufwärts- oder Abwärtsspirale, und dafür entscheiden wir uns ja, ne? Also wir stellen uns die Fragen ja dann doch bewusst sozusagen. Sehr, sehr
Und
spannend.
das, ja, und das ist natürlich so, ist dankbar, so funktioniert Dankbarkeit ja auch, ne? Also du kannst ja auch ein Dankbarkeitstagebuch führen. Das ist jetzt wirklich überall, glaube ich, gewesen oder so. Aber das macht schon viel Sinn. Und es gibt ja auch ganz viele psychologische Studien zu Dankbarkeit. Und das ist genau eine Möglichkeit, das zu trainieren, indem ich eben immer wieder morgen abends mir einmal klar mache, was ist heute eigentlich Gutes passiert? Worüber bin ich dankbar? Und wofür bin ich mir selber auch dankbar, ne? Ganz, ganz wichtig.
Absolut. Absolut, guter
Genau.
Punkt. Lass uns mal ganz kurz reinspringen, weil mich das jetzt auch gerade nochmal sehr interessiert hat. Und zwar positive Psychologie, bevor wir dann natürlich auch die Natur zum großen Teil natürlich
Hoffentlich.
beleuchten, weil das natürlich bei mir auch ein ganz großer Punkt ist, ne? Also ich habe ja sogar einen Song über die Natur geschrieben, über die Mother Nature sozusagen. Und deswegen, da sind wir auf jeden Fall heute in dem schönen Flow-Gespräch, da sind wir schon mittendrin, aber ich merke, da gehen uns die Themen definitiv nicht aus.
Nee,
Gleich
bestimmt nicht.
gleichzeitig interessiert mich dieses positive Psychologie sehr. A, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass man das erstmal erfinden musste, sozusagen, ne, warum die Psychologie eigentlich erstmal den Scheinwerfer auf das Negative, sag ich mal, gelegt hat? Und B, und das finde ich eine wahnsinnig wichtige Frage, wo ist die Grenze zur toxischen Positivität, dass man sich Dinge schönredet, weil man sich nicht damit beschäftigen möchte?
Weil man sich nicht mit dem Schlechten beschäftigen will. Also ich würde immer sagen, es ist nicht das Negative, sondern es ist das Problemorientierte. Also der Blick der Psychologie bis in die 80er Jahre, sowas, vielleicht auch noch 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, war immer problemorientiert. Und ich nehme an, ich kann das jetzt nicht, also nicht immer, stimmt auch nicht, weil die humanistische Psychologie eigentlich schon relativ früh in den 50er Jahren, und das ist zum Beispiel eben auch dieses Flow-Erleben und so weiter, ist auch ein Teil der positiven Psychologie, aber auch der humanistischen. Da fängt das eigentlich schon an. Aber eigentlich denke ich, es kann gut sein, dass das mit Freud so ein bisschen zusammenhängt, weil Freud ja sozusagen der Vater der Psychologie ist, wenn man so will, ne? Also da, wo sich, ich meine, gut, es gab vorher noch die Philosophen. Die haben sich auch immer mit Psychologie beschäftigt schon. Aber dann diese Trennung von Psychologie und Philosophie oder sowas, ich glaube, das geht so mit Freud los. Und das war natürlich schon sehr problemorientiert, so wie der Herr damals auf seiner Couch beziehungsweise seine Klienten angeguckt hat oder Patienten. Der kam ja auch aus der Medizin und die Medizin ist ja auch sehr problemorientiert. Auch sehr verkürzt. Also ich glaube, das Zweite, was da noch mit reinspielt, ist so dieses mechanische Weltbild, das man so mit der industriellen Revolution hatte, ne? Also das Jahrhundert der Maschine, wo du nur ein bisschen irgendwo drehen musst und dann ist alles wieder gut oder irgendein Teil ersetzen musst. Und ich glaube, das ist so ein Teil von Medizin, weil die Medizin, was ich auch echt nach wie vor zu kurz geschaut finde, weil wenn ich zum Lungenarzt gehe, dann hat der keinen Blick mehr für meinen Hals, Nasen, Ohren. Ja, aber vielleicht hängt das ja irgendwie zusammen und das wird dann nicht wahrgenommen. So, und ich glaube daran, damit hängt das so ein bisschen zusammen. Und man hat dann eben auch, ich meine, die Krankenkassen bezahlen auch nur Diagnosen. Nach Diagnosen hat man dieses problemorientierte Sehen kultiviert. Und irgendwann, wie gesagt, die humanistische Psychologie in den 50er Jahren hat schon damit angefangen, mal den Lösungsraum ein bisschen mehr zu erkunden oder anzuschauen. Und dann in den 90er Jahren im letzten Jahrhundert hat Marty Seligman, ein amerikanischer Psychotherapeut und Psychologe und auch in seiner Antrittsrede vor der amerikanischen Psychologenvereinigung gefragt, warum gucken wir eigentlich immer nur problemorientiert und nicht mal, was ist eigentlich, was macht Menschen eigentlich aus, was macht sie stark, was empowert sie, ja? Und das ist so quasi die Neuerung in der Psychologie. Insofern sagt die positive Psychologie auch immer, wir sind ein Teil der Psychologie. Wir sind nicht jetzt was ganz Neues oder sowas. Es hat uns immer gegeben. Nur dieser Blick, den gab es so nicht so stark. Und ich finde einfach diese Fragestellung wirklich gut, weil wenn du jetzt zum Beispiel Dankbarkeit hast oder so, alleine der Fokus schon auf Dankbarkeit zu gucken, ja, verändert ja was in deinem Gehirn. Und gleichzeitig macht das natürlich auch was mit der wissenschaftlichen Forschung und mit der Wahrnehmung von der Welt. Ja. Also wie kommen wir von diesem Problemorientierten eben ins Lösungsorientierte? Und wir leben meines Erachtens in einem Zeitalter, wo es ganz dringend Lösungen braucht. Insofern, was das natürlich auch noch implementiert heißt, bedeutet, wir sind, wenn solange du im Problem bist, bist du im Opfersein, ja? So. Also die Frage, wieso geht's mir jetzt so schlecht? Wer hat Schuld an meinem Unheil?
Ja, genau.
Und wenn du in den Lösungsraum kommst, bist du automatisch, jetzt rennt mein Mann da durchs Bild, bist du automatisch im Gestalten und im Fragen, was kann ich tun? Was kann ich selber tun, um in meinem Leben für mein Leben etwas zu tun und auch gut zu leben und mich gut zu fühlen. So. Und jetzt kommen wir zu deiner zweiten Frage. Das Toxische, oder das, was der positiven Psychologie immer vorgeworfen wird, ist, dass sie ja nur positiv guckt. Ja? Und es gibt, um es vereinfacht zu sagen, weil davon gibt es ganz viele Ratgeber auch gerade aus dem Amerikanischen, so von wegen, du musst nur positiv denken und dann wird alles gut. Ja, das ist aber Unsinn. Sondern im Gegenteil, die positive Psychologie sagt auch, wir brauchen Krisen, weil wir erst durch die Krise überhaupt verstehen, was Leben heißt und was gutes Leben heißt und so. Ja, also wir brauchen erstmal diesen Moment, wo es uns nicht gut geht. Und ich kann das wirklich selber aus eigener Erfahrung und Erleben sagen, ja, so ist es. Aber im ersten Moment, wenn du tief in der Krise steckst, dann ist es alles gruselig und dann fragst du dich, was soll das und wieso ich jetzt und ich habe doch alles und so weiter und so fort. Aber es braucht diesen Moment, um dann zu verstehen, so, okay, wie komme ich jetzt hier auch wieder raus, um für mich gut weiterleben zu können, so, ne?
Voll. Und wenn jetzt zum Beispiel mal so eine Krise da ist, was glaubst du denn? Was wäre denn ein Umgang mit toxischer Positivität? Und was wäre denn ein Umgang mit positiver Psychologie? Nehmen wir mal an, die toxische Positivität würde dann vielleicht sagen, naja, es ist ja doch nicht alles so schlimm, ne? Wenn ich jetzt angucke, da, wie es der Gerda nebenan geht, da geht es ja noch viel schlechter. Ja gut, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, ne? Das wäre ja eigentlich toxisch positiv, oder? Was wäre dann quasi die positive Psychologie dahinter, wie man wirklich ins Handeln kommt, ohne da irgendeine Decke drüber zu legen, zu sagen, hi, jetzt sehe ich dich ja nicht mehr, jetzt ist ja doch nicht mehr so schlimm,
So wie
sondern
kleine Kinder, ne? Das
genau.
oder so wie wir früher aufgeräumt haben, das Kinderzimmer oder das alles
Genau,
unters
einfach das
Bett.
Bett, ja, genau. Genau.
Ja. Nee, ich glaube, das wichtige, entscheidende Wort ist Akzeptanz. Und mit Akzeptanz meine ich jetzt nicht einfach so, okay, dann ist es jetzt eben so, sondern Akzeptanz fängt im Herzen an. Also wenn ich wirklich sage, okay, dass ich sehe das alles, ich sehe jetzt auch meinetwegen dieses, ich nenne mal ein Beispiel. Ich hatte 2009 eine ziemliche Ehekrise mit meinem Mann. Da stand irgendwie alles auf dem Tisch, was irgendwie, und es war wirklich die Frage, bleiben wir jetzt noch zusammen oder nicht, oder trennen wir uns hier? Weißt du, wenn du, ich bin Mutter von zwei Kindern oder zwei Söhnen, inzwischen sind die erwachsen, aber damals eben noch nicht, was irgendwie in dem Moment ganz schön mir den Boden unter den Füßen so weggerissen hat. Und da gab es irgendwie zwei Möglichkeiten. Also die erste Möglichkeit wäre gewesen zu sagen, okay, machen wir, hau doch ab, so, ja. Mir geht es ja trotzdem gut oder so. Aber mir ging es eben gar nicht gut. Im Gegenteil, mir ging es ganz, ganz schlecht und ich war auch ganz traurig und so. Und das, was ich dann gemacht habe, und so bin ich ja auch letztendlich dann zu meinem Wald gekommen, wieder, über den wir ja auch gleich noch reden. Ich bin nicht zu Hause, ich habe nicht zu Hause gesessen und mich bemitleidet, so von wegen ich armes Wesen, jetzt ist alles zu Ende, sondern ich bin rausgegangen, weil ich wusste, in der Bewegung, in dem Spazierengehen, und es war Winter und es war echt kalt draußen und du konntest dich auch nur zu Fuß fortbewegen, weil alles eingeschneit war. Aber in der Bewegung fange ich wieder an zu denken, ja, da bin ich nicht so in meinem Gedankenkarussell angeschnallt, sondern bewege mich und sehe andere Sachen und sehe Sachen, die mir, die mich erfreuen, die mein Herz erfreuen. Und da bin ich im Wald gelandet. Und es war auf der einen Seite unglaublich pur, weil die Bäume, keine Blätter, es ist kalt, man hört kaum Vögel oder so, weil die Vögel ja auch alle weg sind. Und gleichzeitig war ich aber in dem Moment so am Leben und in dem Moment und in diesem Gefühl, ja, aber egal, was jetzt alles passiert ist, ich lebe noch, ja, ich lebe und ich kann was stemmen, ich kann was machen, ich bin gesund, ja, so. Und in dem Moment, wo ich das quasi akzeptiert habe, dass mein Mann sich trennen will, ja, und in diesen Gedanken des Loslassens gegangen bin. Gesagt habe, so, okay, ich akzeptiere das. Ne? Ich akzeptiere, dass es so ist. War ich wieder offen. War wieder alles möglich. Ja. Also wie so ein Lucky Luke, der so in den Sonnenuntergang reitet. Aber alles ist, es kann in alle Richtungen weitergehen. Ja,
So
und
nach
das
dem Motto,
macht's.
wenn du loslässt, hast du die Hände wieder frei, ne? Irgendwie was zu
Genau.
tun, ne?
Genau. Und das hat so, das hat mich dann in dem Moment wieder so gestärkt, zu wissen, für mich ist ja doch nicht das Leben zu Ende oder sowas, ja. Sondern es ist ja noch ganz viel möglich. Auch wenn das Alte vielleicht nicht mehr funktioniert. Und das meine ich mit Akzeptanz, ja. Das ist so, wenn du da durchgegangen bist und es wirklich akzeptierst, dass es jetzt so ist und dass das vielleicht, ich meine, wir sind zusammengeblieben, ja. Am Ende des Tages. Aber für den Moment war ganz, ganz wichtig, dieses Akzeptieren, dass es so ist und dass ich das jetzt einfach lasse, wie so ein Luftballon loslasse und mich da jetzt nicht mehr verkämpfe oder mich in meinem Leid suhle oder so, sondern es einfach so nehme, wie es gerade ist. So.
Das hat auch was mit Vertrauen zu tun, ne? So nach dem
Ja.
Motto, es wird die Lösung, die kommt, wird die
Ja.
beste für alle Beteiligten sein, zum Wohle
Genau.
aller, ne?
Genau. Genau, und das ist so das Zweite, was ich da gelernt habe oder was ich so in meinem Leben gelernt habe bisher, ist dieses Vertrauen zu haben, dass sich alles zeigen wird und dass das jetzt alles gerade richtig so ist. Auch wenn es in dem Moment vielleicht nicht vom Kopf her zu verstehen ist, aber so mit meinem Herzen zu wissen, es ist okay und es ist jetzt gut für mich, dass es so ist.
War schön. War das auch der Schlüsselmoment in deinem Leben, wo du die Magie des Waldes entdeckt hast? Oder war das vorher schon so und du hast nur in dem
Ja.
Moment wieder dich erinnert, so wow, krass, das ist einfach
Ja.
die Lösung, in den Wald zu gehen?
Ja, also ich habe das große Glück gehabt, dass ich einen Eltern hatte, die mit mir viel im Wald waren. Also ich bin in Hamburg groß geworden und da gibt es den Sachsenwald und wir waren jedes Wochenende im Wald. So, also ich habe ganz viel als Kind im Wald gespielt. Und ich hatte das große Glück, dass meine Tante in Schweden ein Haus hatte, das mitten im Wald lag und wir da haben da immer Urlaub gemacht. Und ich bin wirklich als Kind ohne Angst stundenlang durch den Wald gelaufen, habe Beeren gesammelt, habe Tiere beobachtet, habe da auch geschlafen, also da auch eingeschlafen. Meine Eltern haben mich manchmal echt gesucht, ja. Also so, also ich fühlte mich da wohl und zu Hause. Und dann habe ich das total verloren, weil wir auch, ja, du lebst dann in Großstädten. In meinem Fall war es Hamburg und Köln und jetzt ist es ja schon ganz lange Berlin. Und du verlierst so ein bisschen so diesen Naturbezug oder ich habe den verloren. Und dieser Moment damals im Wald in meiner großen Ehekrise war einer dieser Schlüsselmomente, wo ich mich da wieder dran erinnert habe, wo ich wieder wusste, hey, also auch diese positiven Gefühle, die ich schon als Kind im Wald hatte, die kamen da zurück. Und die waren, und das meine ich auch so mit diesem Gefühl von, hey, ich lebe noch, ja. Also so, das ist, bei mir zeigt sich das im Herzen, dass mein Herz dann aufgeht und ganz, ganz weit wird und ich ganz von Glück, ganz viel Glück empfinde. Und das ist so eine Erfahrung, die ich im Wald als Kind gemacht habe, tatsächlich.
Das kann ich so gut nachvollziehen. Wir waren gestern, also heute zum Zeitpunkt der Aufnahme ist ja quasi Ostermontag und gestern war
Ja.
Ostersonntag und da waren wir auch einfach wandern. Wir waren einfach hier, wir wohnen in München und sind dann einfach kurz eine Stunde weggefahren im Chiemgau und einfach wandern, einfach nur den Berg hochgelaufen und es war wie 14 Tage Urlaub. Das ist so,
Ja.
boah. Diese
Ja.
Weite, auch was das mental mit einem macht. Und wir waren dann auch beim Aufstieg eben ziemlich lange im Wald und haben uns dann immer wieder an so einem Baum hingelehnt, haben den umarmt und haben die Kraft gespürt, was da eigentlich so passiert. Und da ist uns auch wieder aufgefallen, dass der Wald halt so unfassbar entschleunigt, weil der ist einfach, ne? Der macht sich
Ja.
jetzt keine Gedanken, was jetzt morgen ist, wo er seine Äste genau
Nee.
hinschicken soll, ne? Sondern der ist einfach nur. Und das ist so eine Ruhe und so eine Energie, die da so
Ja.
geballt auf einen einwirkt, weil es ist ja nicht nur ein Baum, ne? Es sind ganz viele, die einem so umgeben und man hat das
Ja.
Gefühl, die sind so bedingungslos
Ja.
am Geben.
Das ist warum ich sage, der Wald ist mein Co-Therapeut oder mein, ja, so, weil ich empfinde den Wald als eine Entität, also als etwas, was lebendig ist, als einen lebendigen Raum mit ganz vielen verschiedenen Energien. Und wenn ich dort in Resonanz gehen kann, oder in Resonanz gehe, dann passiert genau das, was du sagst. Dann passiert so eine Entschleunigung, die sich, also zumindest bei mir so zeigt, dass ich auch wirklich die Zeit vergesse und alles und mich aber auch vergesse. Also ich bin dann gar nicht mehr so in die Suse, die sonst in irgendwelchen Rollen ist, sondern ich bin.
Die
Punkt. Ja.
Anhaftung wird plötzlich einfach so aufgelöst im Prinzip eigentlich. Oder man
Genau.
bekommt so eine Distanz und man kann alles so
Genau.
aus einer gesunden Distanz betrachten, wie es eigentlich
Ja.
wirklich ist, ne? Und nicht, wie man glaubt, dass es, wenn man im Strudel ist, wie
Ja.
es dann ist. Ich habe da immer eine coole Metapher, die ich damals mit 18 gelernt habe, als mein Fahrlehrer mir das erzählt hat. Und zwar ist er mit so einer Postkarte, ist er im Theorieunterricht zu allen hingegangen. Und hat gesagt, was siehst du jetzt? Ne? Und hat die Postkarte direkt vor die Augen gehalten. Ich so, naja, ich sehe natürlich nichts. Ne? Und dann so, ja,
Ja.
okay, was ist, wenn ich sie weiter weghalte? Was siehst du jetzt? Beschreib mal. Und ich so, ja, halt Tafel, Stuhl und die anderen und so. Ja, genau richtig. Und genau so ist es beim Überholen. Je mehr Abstand du zu etwas hast, desto mehr kannst du auch deine Umwelt wahrnehmen, desto sicherer bist du auch im Überholen sozusagen. Und das
Genau.
ist so eine kraftvolle Metapher fürs ganze Leben. Das ist so
Ja.
heftig einfach. Und der
Ja.
Wald hält dir die metaphorisch die Postkarte einfach weiter weg, so, ne?
Ja. Ja, interessant. Meine Metapher ist es nicht, aber ich benutze ja Metaphern tatsächlich, also auch in meinen Coachings, beziehungsweise ich achte darauf, weil Metaphern, also wir benutzen ja ganz viele Metaphern in unserer Sprache. Ja, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, ist ja auch so eine Metapher. Aber so darauf zu achten, wenn ich mit meinen Klientinnen unterwegs bin, weil das eben ganz viel auch aussagt, ja, wie jemand gerade aufs Leben guckt oder auf sich gerade guckt. Und dann diese Metapher zu nutzen und damit in die Bewegung oder in die Handlung zu gehen. Und das heißt, ich arbeite mit dem ganzen Raum, der da ist. Und auch natürlich mit Tieren oder so, die uns entgegenkommen. Ne? Manchmal geben Tiere auch eine Antwort. Das ist total spannend. Und das ist halt auch wieder was mit Vertrauen am Ende zu tun. Nämlich, wenn ich eine Frage ins Universum schicke, ja, weil ich gerade in irgendeinem Punkt nicht weiterkomme in meinem Leben, dann kannst du damit rechnen. Und ich glaube, also ich würde sagen, das kann jeder mal ausprobieren. Das funktioniert immer, dass du irgendwann eine Antwort kriegst. Und diese Antwort ist vielleicht gar nicht gleich in der Minute oder so, sondern die kommt vielleicht 3 Tage später oder vielleicht auch erst 3 Wochen später, aber du kriegst immer eine Antwort. So. Und du kriegst die eben auch, wenn du im Wald bist und dich wirklich öffnest, also im Sinne von dich selber vergisst, deine Fragen vielleicht auch vergisst oder so. Du kriegst irgendwann eine Antwort, weil das, was da im Wald passiert, ist, wir gehen quasi in einen Resonanzraum, wir gehen in eine Resonanz. Und wir können darüber eben auch Antworten bekommen, auch wenn die nicht gesprochenes Wort sind. Ja. Und das finde ich so
Absolut.
spannend. Und das ist ja auch ein Teil in meinem Buch, aber auch ein Teil meines Anliegens, diese Resonanz wiederherzustellen, weil ich glaube oder weil ich sicher bin, ich meine, wir haben als Menschheit über Millionen Jahre in der Natur gelebt, mit der Natur gelebt, ja. Also wenn du dir die Naturreligionen anguckst, deswegen war Peru für mich auch so spannend, weil die diese Naturreligion noch haben. Wenn du dir anguckst, wie connected Menschen und auch unsere Zivilisation hier, ja, also auch wir in Deutschland oder in Österreich oder so hatten diese Naturreligion, bevor das Christentum kam. Wenn du siehst, wie eng wir eigentlich verwoben sind mit der Natur als natürliche Geschöpfe, ja, plus mit Tieren. Ja, dann gibt es eigentlich keinen Grund zu sagen, wir sind die Schöpfung, wir sind die Krone der Schöpfung. Ja, überhaupt gar keinen. Und dann geht es eigentlich darum, eher zu sagen, wie kommen wir wieder in diesen Dialog? Und ich nenne das jetzt absichtlich Dialog und nicht Kommunikation, weil es geht um dieses etwas, was sich vielleicht nicht durch die Sprache erklärt, aber was wir mit dem Herzen wieder machen können, also in diese Verbindung wieder zu kommen. Und letztendlich geht es am Ende des Tages auch in meinen Coachings genau darum, nämlich Menschen wieder in die Verbindung mit sich selber zu bringen und das eben über die Möglichkeit des Waldes, der in Resonanz mit uns geht.
War das quasi dann für dich irgendwann die logische Konsequenz, diese beiden Lebensbereiche zusammenzubringen? Einmal dein Schlüsselerlebnis im Wald, was dir
Ja.
so viel Klarheit gegeben hat und auch so viel Heilung am
Ja.
Ende dann, gepaart mit deiner Arbeit als Therapeutin, dass du
Ja.
gesagt hast, ja, die beiden Sachen muss man doch zusammenlegen, wie das
Ja,
ist doch so
es ist noch
offensichtlich.
besser. Es ist eigentlich noch besser, weil ich habe vorher als Journalistin gearbeitet. Also ich bin so eine spätberufene Psychologin, die mit 45 nochmal an die Uni gewandert ist, also hier an die Humboldt-Universität und Psychologie studiert hat und im Nebenfach Gartenbau. Weil mir von Anfang an klar war, ich will irgendwas mit Psychologie machen. Also ich will irgendwie mit Psychologie und mit Natur. So. Und mir war immer überhaupt nicht verständlich, warum die Psychologen, jedenfalls Inzwischen hat sich das tatsächlich an der Humboldt geändert, aber das war eben lange Zeit so, dass die psychologische, das psychologische Fakult, Institut mit den Mathematikern und Physikern und Informatikern eine Fakultät gebildet hat. Und ich habe immer gesagt, wieso? Aber Leben hat doch was mit Biologie zu tun und mit Pflanzen, mit Agrar, mit so, ja. Und inzwischen hat die Humboldt das tatsächlich zum lebenswissenschaftlichen, zur Lebenswissenschaft Fakultät verändert, das heißt mit Biologie und Gartenbau und Agrar zusammen die
Oh,
Psychologen
wow.
gesteckt. Also das
Das
gibt
ist
es
ja
jetzt
cool.
tatsächlich. Aber damals war das, als ich dann da studierte, noch nicht der Fall. So, und
Hast du das
ich bin aber,
angestoßen ein bisschen auch?
ich denke ja, also tatsächlich denke ich, dass ich das ein bisschen mit angestoßen habe. Ich habe ja auch eine Masterarbeit tatsächlich geschrieben mit dem Gartenbau und der Psychologie. Mit einer Fragestellung, also eine interdisziplinäre Masterarbeit.
Wow.
Und das kann gut sein, dass ich das so ein bisschen mit angestoßen habe, ja. Aber es ist auch, ich finde es auch völlig logisch. Also, ne? Also wenn du dir jetzt wieder so in unsere Menschheitsgeschichte guckst, sowieso, ja. Und insofern, mich hat der Wald damals mit dieser Krise hat mich angestoßen, nochmal an die Uni zu gehen, nochmal mein Leben neu zu krempeln, aufzukrempeln und nochmal neu zu denken, weil ich auch in dem Moment ja gar nicht wusste, bleiben wir jetzt zusammen oder nicht, oder wie geht's jetzt eigentlich für mich weiter? Und ich habe dann in dem Moment gesagt, okay, wenn meine zweite Hälfte meines Lebens irgendwie anders sein soll, also beziehungsweise nicht mehr mit dem Mann, mit dem ich eigentlich dachte, dass ich mit ihm alt werde, dann muss ich vielleicht auch noch mal überlegen. Und ich wusste, Journalismus ist es nicht mehr. Also Fernsehjournalismus ist sehr eingeschränkt, sagen wir mal so, weil du mal am Bild hängst. Und was kann ich denn, was macht mir denn Spaß? Und ich hatte zu der Zeit, ich habe 2000 das eins der ersten Bücher über Stalking geschrieben. Da wusste man hier in Deutschland noch gar nicht, was das eigentlich ist. Und war ein Buch für Betroffene. Und habe dann auch wirklich hier so den Bundesrechtsausschuss beraten zum Straftatbestand und Polizisten geschult in Berlin und bis ich irgendwann gedacht habe, so jetzt mache ich eine Beratungsstelle und habe dann eine Beratungsstelle für Betroffene geöffnet mit zwei Psychologinnen und einer Polizistin, die das ehrenamtlich gemacht hat, und habe dabei festgestellt, mir macht das total Spaß, Menschen zu empowern. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich wollte schon immer Psychologie studieren. Ich brauche kein Numerus Clausus mehr, weil ich habe genug Wartesemester. Ich gehe jetzt, ich werde mich jetzt einfach wieder bewerben. Und dann habe ich das gemacht und das Studium gemacht. Insofern hat mich die Krise letztendlich wieder in den Wald gebracht. Und zu dem gemacht, was ich heute bin und was mir heute wirklich sehr viel Sinn macht und auch Spaß macht.
So schön. Ich habe mal gehört, dass im Chinesischen Krise aus zwei Schriftzeichen besteht. Ich glaube, sowas wie Chance und Wendung oder sowas, irgendwie so in der Art, ne?
Ja, irgendwie, ich kriege es jetzt auch nicht zusammen, aber ich weiß, es sind zwei Sachen und das eine ist irgendwie sowas doch eher problematisches, negatives, und das andere ist so, aber du kannst ins Handeln kommen, du kannst
Genau.
was verändern. Ja, genau, ich glaube, ja, irgendwie so ist
Mega
das.
spannend, mega spannend. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du das erste Mal diese beiden Welten verknüpft hast, dass du quasi mit einer Klientin, nennt man es, oder wie nennt man es in der Psychologie? Patientin?
Ja, Kliente, ich bin ja keine Therapeutin, also ich habe keine therapeutische Ausbildung gemacht, ne? Ich habe mir ganz klar gesagt, ich bin gut für Krisen, weil ich habe ja selber schon Krisen erlebt und durchlebt. Ich möchte Menschen in ganz normalen Krisensituationen helfen, die gerade nicht weiterkommen. So. Und insofern habe ich Klienten und keine Patienten. Aber ich habe auch eine naturtherapeutische Ausbildung dann gemacht. Und die war insofern spannend, weil wir tatsächlich für mehrere Tage im Wald gelebt haben.
Wow.
und nur ein Tarp dabei hatten und unsere Isomatten und Schlafsäcke. Das heißt also Tarp nur, um gegen Regen irgendwie Schutz zu haben. Und die erste Übernachtung oder die ersten paar Tage, als das anfing, war im März, da war noch Schnee im Wald. Also so. Und wir haben aber gleichzeitig, ich kann also Feuer machen im Wald, ohne dass der Wald abfackelt. Also es ging erstmal so um so ganz rudimentäre Dinge. Wie mache ich ein Feuer?
Wie
Wie
macht
kann ich
man
das
das?
auch wieder
Das interessiert mich jetzt selbst wie so ein kleines
mit
Kind.
Streichhölzern? Nein, Quatsch.
Ja, genau.
Nein, 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 tatsächlich.
Bunsenbrenner.
Genau, nein, nein. Du schaffst schon eine freie Fläche und solltest auch darauf achten, dass du da jetzt keine dicken Wurzeln oder sowas drunter hast. Und dann, wenn es irgendwie möglich ist, also richtig eine Kuhle zu bauen und wenn es irgendwie möglich ist, das auch mit Steinen zu begrenzen oder so. Und dann das Entscheidende ist gar nicht das Feuer selber, sondern das Entscheidende ist das hinterher, das Feuer versorgen. Und das heißt, dass du die Glut so lange bewachst und immer wieder auseinanderstreichst, bis wirklich kein Glutfunken mehr da ist. Also bis sich das wirklich komplett in Asche auflöst. Und ich nutze auch immer gerne noch mal Wasser. Also ich gieße da auch immer noch mal Wasser drüber, weil ich einfach da so ein bisschen gebranntes Kind bin, weil mein Vater in einem dieser Schwedenurlaube mal auch ein Feuer gemacht hat und irgendwie den Torf, der drumherum war, nicht beachtet hat und dann gab es einen Schwelbrand. Also so. Aber wir haben damals im Wald eben auch bei dieser Ausbildung, haben wir also außer Feuer machen und solchen Sachen, wo wir auch dann gekocht haben. Also wir haben unser ganzes Essen quasi so auf dem offenen Feuer mit einem Topf gekocht und wir haben es geben auch so im Harz und so gibt es da noch Quellen, die du auch nutzen kannst oder wo du das Wasser dann abkochen kannst oder sowas, ne? Also, dass wir da kein Wasser mitgeschleppt haben. Und das war eine ganz, ja, rudimentäre oder fundamentale Erfahrung. Also auch gerade dieses Nächtliche, wir waren eine reine Frauengruppe, dann auch zu gucken, wer ist eher so dicht am Feuer? Und ich hatte eher so immer das Gefühl, nee, ich mag gerne ein bisschen so außerhalb sein oder beziehungsweise wenn du das als kleines Dorf denkst, dann war ich immer eher so am Stadtrand oder am Dorfrand. Und dann zu gucken, was passiert da nachts auch vielleicht im Wald oder passiert da überhaupt was? Und ich habe keine Angst vor Tieren im Wald. Ich habe auch keine Angst vor Wildschweinen oder so. Ich habe immer Angst vor Menschen am ehesten. Also, weil wir haben ja auch in Berlin ganz doch einige Menschen, die im Wald wohnen. Ich schätze mal, so Obdachlose aus Osteuropa oder so sind das. So, und das ist mir unheimlicher als jetzt irgendein Wildschwein, das mir begegnet oder so.
Glaube ich. Ja, voll spannend, mega. Und hast du das Gefühl gehabt danach, ach, das könnte ich jetzt immer machen? Oder war es nach 3 Tagen dann schon mal wieder gut, so nach dem Motto?
Nee, ich habe tatsächlich diese Entschleunigung, also das, was du vorhin auch sagtest, ne, das ist so gravierend, wenn du mal ein paar Tage im Wald bist. Also so, weil es geht ja dann auch, ich meine, es, wie gesagt, es ist sehr fundamental oder rudimental, heißt das so, fundamental, dass du ja wirklich nur, es geht ja erstmal nur um Bedürfnisse. Also du bist die ganze Zeit auch am Gucken, so ist mein Lager jetzt okay, regnet es gerade, wo machen wir nachher, was machen wir zum Essen? Was liegt noch so an? Also, so, und ich weiß, ich bin aus diesen Tagen aus dem Wald, wenn mein Mann mich dann vom Zug abholte, sowas von tiefenentspannt nach Hause gekommen, dass ich immer dachte, was ist das hier? Ein Irrsinn in der Stadt. Ja, also ich meine auch gerade noch Berlin, ja. So, sie haben hier alle einen Knall oder was ist hier los? So, ne? Und ich habe das dann auch sehr stark natürlich neben, mein Mann saß dann daneben und sagte, ja, wie war es denn? Erzähl doch mal, bla bla bla. Und ich so, stopp mal, ich muss jetzt erstmal hier eben kurz mal landen,
Ja,
bevor
das
ich
kann man
jetzt
gar
hier
nicht in
irgendwie.
Worte fassen dann auch,
Nee,
ne?
nee, ich will
Erstmal.
das auch immer gar nicht erst teilen, also nicht sofort teilen oder so, weil ich dann auch denke, das ist sowas Kostbares noch. Das muss erstmal selber für mich so sacken und dann mag ich vielleicht darüber erzählen oder so, ne?
Oh, so schön, mega. Und jetzt dein neues Buch, ne?
Ja.
Psychologie des Waldes.
Ja.
ich nehme mal an, dass die logische Konsequenz war, dass du aus allen deinen Erfahrungen, die du auch mit deinen Klienten gesammelt hast, das in Buchform einfach gepackt hast, dass das genau der Ursprung war einfach, ne? Und wenn man das jetzt so hört, also wenn ich das Interview jetzt selbst hören würde, ich wäre total angefixt, ne, weil da alle Punkte, die mich in meinem Leben auch interessieren, abgedeckt wären. So, ja, wow, Psychologie kombiniert mit Natur und Wald, wow. Und dann denke ich mir so, okay, ich hole mir das Buch. Ich hole mir jetzt dieses Buch von der Suse. Was würdest du jetzt quasi so als i-Tüpfelchen noch mit dazugeben? Ja, du solltest dir das Buch holen, weil in dem Buch geht es nämlich um Folgendes und du nimmst dir das und das mit aus diesem Buch.
Naja, du hast ja eigentlich schon so die Themen auch genannt, ne? Also ich bin Psychologin, das heißt, ich gucke einerseits auf das, was ist, wenn du so willst, und ich erzähle das an Fällen meiner Klienten, also oder Klientinnen, einzelne Sachen wie Themen wie zum Beispiel Liebeskummer. Ja. Also eine Klientin von mir, die schwersten Liebeskummer hatte, weil ihr Mann sie verlassen hat wegen einer anderen Frau. So, und inwieweit ihr der Wald dann geholfen hat. Und das, was ich mitgebe in dieses Buch, sind Übungen, also die du selber machen kannst. Oder eben in solchen Momenten, wo dich meinetwegen so ein Liebeskummer gerade, also du schweren Liebeskummer hast oder so, was du selber tun kannst, um so ein bisschen aus dieser Emotionalität nicht herauszukommen, aber damit besser umzugehen, ja? Weil das ist, ich weiß ja selber, wie das ist so ein emotionaler Ausnahmezustand, wo du dich fragst, so wie geht's jetzt hier weiter für mich, ja? Und
also
und
dieses klassische Regulieren,
und eine Trauer,
ne?
Ja, genau.
Dieses Nervensystem auch mal wieder klarkommen, ne? Und dafür einfach einen Ort sich zu suchen, der das ermöglicht, ne? So habe ich es verstanden.
Tiefes Durchatmen. Oder auch, ich beschäftige mich auch mit Ritualen. Ich nutze auch Rituale oder auch Meditationen. Du kannst ja auch Meditationen im Wald machen. Das ist eine Natur. Meditation ist anders als jetzt eine, die du zu Hause machst oder so morgens. Solche Dinge. Aber was mir ganz wichtig ist, auch für dieses Buch, also ich erzähle auch ein bisschen was über mich selber, über meine Tierbegegnungen und wie wichtig oder wie speziell die dann auch in dem Moment waren, weil ich eine Frage gestellt hatte oder weil sich plötzlich Dinge wiederholt haben. Es gibt C.G. Jung, der große Psychoanalytiker, der hat das in seiner Arbeit Synchronizität genannt. Also Dinge, die dir plötzlich so, die du wahrnimmst und die sich dann wiederholen. Ja, also wo du dich fragst, so wie hängt das jetzt zusammen? Wie hat das jetzt gerade gedacht und wieso kommt das jetzt im Außen so auf mich wieder zu? Ja, also diese kleinen, und ich beschäftige mich auch ein bisschen mit Spiritualität, weil für mich ist diese dieser Naturbezug sehr spirituell auch. Und genau, aber eigentlich so, also das ist das alles für die Leserin, den Leser, der Lust hat, den Wald mal anders zu erleben, einfach auch mal tiefer einzutauchen. Aber das, was eigentlich mitschwingt oder für mich so wichtig ist, ist, ins Wir zu kommen. Also so weg von diesem permanenten, ich drehe mich um mich selber und mache alles, wie kann ich mich hier noch verbessern und dies und jenes und so weiter, sondern mehr ins Wir zu kommen. Wir sind hier nicht allein auf der Welt, ja? Also die Natur gibt's auch noch und die Tiere gibt's auch noch. Und es wird jetzt echt verdammte Zeit, diesen Karren aus dem Dreck zu holen und zu sehen, wie wir das hier erhalten können. Sonst haben wir echt ein großes Problem. So. Und ich will da gar nicht mit dem Finger groß aufzeigen oder so. Ich möchte nur eigentlich ein paar Anregungen geben, wie wir anders vielleicht in die Welt gucken können oder was wir selber tun können. Und es fängt schon damit an, das habe ich jetzt bei mir gestern meinen Balkon bepflanzt. Und das habe ich in diesem Jahr anders gemacht. Ich habe es nämlich wirklich bienen- und insektenfreundlich gemacht. Das heißt, ich habe also diese Geranien und Stiefmütterchen und wie sie alle heißen, weggelassen, weil die für Bienen uninteressant sind. Mhm. oder andere Insekten oder so. Also es gibt so viele Sachen, die man selber machen kann und es muss da nicht wieder sitzen und sagen, oh, wir sind jetzt hier das Opfer von großen, weiß ich nicht, von der großen Klimakatastrophe, sondern man kann eben selber auch so Kleinigkeiten machen. Und da, das hoffe ich, dass ich das mit diesem Buch erreiche, also einfach einen neuen Blick oder den Blick anzuschärfen für ja, diese schöne Natur und für unsere Liebe letztendlich. Weil mein Satz ist, und den kannst du auch gerne dann später für den Podcast nutzen. Mein Satz ist, Liebe ist der Mut zum Dasein. Und
Schön.
das Dasein ist hier im Herzen. Und das ist auch die Möglichkeit oder die Verbindung wieder zur Natur und letztendlich auch zu uns. Und man kann das so schön sich selber klar machen, wenn man über irgendeine Sache nachdenkt, ja. Und vielleicht ist es irgendwie auch, vielleicht ist es eine Entscheidung, aber vielleicht ist es auch, da kommt jemand einem entgegen auf der Straße und man sieht den so und fängt automatisch an zu sagen, oh, der ist ja cool angezogen oder der sieht ja ganz schrecklich aus oder wie auch immer. Was tun wir da? Wir bewerten, wir denken und wir bewerten. Und wenn du eine Etage tiefer fährst in deinen Herzraum, dann hört das Bewerten plötzlich auf. Ja? Und dann ist es einfach ein Dasein. Ein Dasein und ein Erkennen, denn du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch. Und das ist gut so.
So
So.
schön. Es ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Ich habe das Gefühl, dein Buch und generell deine Arbeit ist überwiegend dafür da, um das, was wir wissen, uns wieder ins bewusste Feld zu holen, ne? Weil
Ja.
ich glaube nicht, dass wir irgendwas neu lernen müssen.
Nee,
So wie
glaube ich auch
du
nicht.
auch nicht neu lernen musstest, dass du keine Angst im Wald hast, weil das wusstest du, seitdem du ein kleines Kind bist, sozusagen, ne?
Ja.
Deswegen war das für dich jetzt keine neue Erfahrung, sondern nur wieder, ach ja, stimmt, ja klar, es ist ja alles hier total easy für mich.
Ja, es ist alles da. Es ist
Genau, es
alles da
ist.
und ich glaube, es geht darum, es wieder ins Bewusstsein zu holen.
Genau. Möchtest du nur auch, ehrlich gesagt, aus meinem Interesse heraus, ich bin immer wie so ein kleiner Junge, der danach fragt, mal so eine Story teilen, die dir vielleicht in deinen Kopf kommt, was so eine ganz spezielle Tierbegegnung war im Wald, wo du sagst so, hey, das war so heftig vom Leben arrangiert, dass das so passiert ist, weil das war am Ende vielleicht auch die Lösung für etwas, ne, in meinem Coaching.
Es sind tatsächlich schon mehrere gewesen. Also eine meiner Lieblingsgeschichten ist die war gar nicht so direkt im Wald, aber wir haben ein kleines Wochenendhäuschen schon ganz, ganz, ganz lange. Und das ist so auch mitten in der Natur so ganz rudimentär, so mit, keine Ahnung, Pumpe, Wasserpumpe und so. Auf jeden Fall haben wir ein Lagerfeuer gemacht, mein Mann und ich hörte einen Waldkauz. Das war so in der Dämmerung. Ich hörte den rufen und ich mache mir dann immer, wir waren eben beim Herzen, ne? Ich gehe dann immer eine Etage tiefer und versuche von meinem Herz aus einen Kontakt zu machen. Das ist jetzt, führt jetzt zu weit weg, um das jetzt genau zu erklären, wie das funktioniert, aber es funktioniert. Und dann stellte ich fest, dass der Waldkauz irgendwie weiter, also dass der wegging von mir. Also ich nahm wahr, dass der sich entfernt. Und dann sind wir irgendwann ins Bett gegangen und dann wachte ich morgens auf und dachte so, hab ich den Waldkauz jetzt nachts gehört oder nicht? Weil es war mir so, als ob ich ihn ganz dicht am Haus, an unserem Haus gehört hätte. Weil ich hatte ihn ja eingeladen zu kommen, davor eben am Lagerfeuer. Und dann bin ich aufgestanden und habe mein Müsli gemacht und habe mich rausgesetzt und guck so unter meinen Stuhl. Und dann lag unter meinem Stuhl eine kleine Waldkauzfeder. Und die sind ja nun wirklich, Eulenfedern sind ja nun wirklich was Seltenes. Das ist ja nicht so wie eine Krähe oder eine Taube oder sowas. Also, so, das war das eine. Und das zweite war, dass ich tatsächlich eine Frage gestellt hatte. Und zwar war die Frage, soll ich in Richtung Naturtherapie gehen? Ist das der richtige Weg für mich? Ist der Weg in die Natur als Psychologin richtig? Und das war dann meine Antwort.
Oh, wow. So schön. Aber das
und
ist auch so
Sachen
wichtig.
Ich,
ne? Ich glaube, dass, sorry, wenn ich dir ins Wort falle.
Kein Problem.
Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir uns in Umgebungen hineinbegeben, im wahrsten Sinne des Wortes, wo wir in der Lage sind, diese Antworten auch zu hören und wahrzunehmen. Weil ich glaube, das Leben spricht jeden Tag ganz, ganz viel mit uns.
Ja.
Nur wir können es gar nicht hören. Dementsprechend ist der Wald auch so ein dankbarer Ort, weil Sadhguru hat auch mal gesagt, in is the only way out. Bedeutet, in die Ruhe zu gehen, ist der einzige Weg, im Außen auch wieder irgendwas zu erkennen und Botschaften von dort aus wahrzunehmen.
Und jetzt bist du bei einem ganz entscheidenden Punkt, der für mich, ist auch im Buch, aber der für mich auch ganz entscheidend ist, nämlich in die Sinnlichkeit wiederzukommen.
Ja, spüren.
Das heißt, wir sind zu sehr im Kopf. Wir denken den ganzen Tag. Wir denken, dass wir unser Denken, dass wir sind. Aber das ist Unsinn, ja, weil wir bestehen noch mehr aus als aus Denken, ja. Wir bestehen aus einem Körper, wir haben ein Herz, wir haben Gefühle und so. Und das, was der erste Schritt wieder in den, also der Wald ermöglicht das, ja. Aber der erste Schritt ist einfach wieder in die Sinnlichkeit. Das meint in unsere 5 Sinne oder vielleicht sind es auch 6 oder 7. Ich würde sagen, es gibt zwischen, also ich würde sagen, es sind mehr als 5. Aber und das heißt, wirklich wieder zu spüren. Das ist letztendlich Achtsamkeit, ja. Denn Achtsamkeit bringt uns in den Moment, ins Hier und Jetzt, in das, was gerade ist und das, was gerade um uns ist. Und als Kinder lernen wir diese sinnliche Erfahrung. Das ist Erfahrungswissen. Ja. Das heißt, wir können uns als Erwachsene wieder in unsere Sinnlichkeit zurückbringen, über die Achtsamkeit, über achtsame Kleinigkeiten, wie sich mal genau ein Blatt anzugucken, es zu fühlen, vielleicht sogar zu hören, vielleicht raschelt es ja, oder es zu schmecken oder zu essen oder ja, zu riechen. Und dann bist du wieder in deinen Sinnen drin und dann bist du im Hier und Jetzt und dann hast du diese Offenheit für das, was dir da als Antwort entgegenkommt. So, wie diese kleine Eule und mir, das ist nicht die einzige Eulenfeder, die ich geschenkt bekommen habe.
So schön die Formulierung auch, dass du das als Geschenk siehst, ne?
Ja, ich sehe das als Geschenk und ich sage auch in solchen Momenten, und da sind wir dann wieder bei der Dankbarkeit, die wir am Anfang hatten, ich sage in solchen Momenten auch ganz laut ins Universum Danke. Und ich bin dann auch immer unglaublich gerührt und also wirklich dankbar auch im Herzen. Es ist nicht nur eine Dankbarkeit, die ich so ausspreche, sondern die fühle ich.
Ja, das fühle ich auch. Also ich fühle deine Dankbarkeit dafür auch sehr.
Ja.
Das ist echt schön, mega. Weißt du, was ich gestern gemacht habe? Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich es erzähle. Apropos Sinne. Ich war gestern dann eben auf dieser Weide dann noch gelegen, ne? Und bin wie so ein kleiner Junge auf Knien auf dieser Weide gekniet. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe einen Kuhfladen genommen, der schon getrocknet war, und habe den einfach auseinandergebrochen und habe wirklich 10 Minuten da reingestarrt, was da für ein Leben stattfindet. Und jeder meint ja immer, Kuhfladen ist was total Ekliges, aber der stinkt ja auch nicht. Das ist wie Gras halt einfach, ne? Das ist was total Schönes eigentlich. Der riecht eigentlich, ehrlich gesagt, richtig gut, wenn der getrocknet ist, ne?
Ja.
Dann einfach in diese Welt einzutauchen. Ich bin mir so vorgekommen, was du vorher gesagt hast. Du vergisst Raum und Zeit. Du guckst dann in dieses Innere von diesem Kuhfladen und bist völlig weg. Und ich habe keine Ahnung, wie lang das jetzt war, ob das 1 Minute oder 10 waren. Das war aber echt so eine unfassbare Erfahrung. Dementsprechend kann ich es mit jeder Faser meines Körpers nachfühlen, was du gerade erzählt hast, wieder in die Sinne zu kommen, wieder Sachen wahrzunehmen, wieder Sachen zu spüren. Nur in diesem Moment ist jetzt nur das wichtig, gerade im Moment, und nichts anderes.
Genau.
Das ist so. Deswegen kann ich mir das so gut vorstellen, wie die Coachings bei dir ablaufen und wie auch dein Buch aufgebaut ist, dass einfach so viel Wahrhaftigkeit, so viel wichtige Erinnerungen auch in sich trägt.
Ja, und dieses in die Sinne kommen, das ist im Grunde das Geheimnis, wie wir verbunden sind. Ja.
Ja.
Es ist, wir sind über den Körper mit allem verbunden. Das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen schräg an, aber das ist letztendlich so. Und dann sind wir auch da, wo wir eigentlich hingehören, nämlich ein Teil von etwas zu sein und nicht die Krone der Schöpfung.
Ja,
So.
voll. Voll. Das sage ich auch immer wieder. Wir sind ja nicht, wir leben ja nicht auf der Natur, sondern wir sind ein Teil dessen, ne? Also wir
Ja.
sind ein Part of the Game, sagt man, ne? Und nicht irgendwie, wir haben die Natur quasi uns zum Untertan gemacht und die macht jetzt für uns irgendwas, ne?
Nee, nee, genau. Und das ist eben dieses, aber das, da kommt man eben auch über die Dankbarkeit hin, nämlich dieses Wertschätzende, ja. Zu sagen, hey, wow, danke, dass ich in dieser wunderschönen Welt leben darf. Und ich bin ja, wie gesagt, gerade in Peru gewesen und es ist von der Biodiversität so enorm, ja. Das ist so eine der Megadiversitätszonen der Welt und die bedeutet wirklich 5000 Arten auf, weiß ich nicht wie vielen Quadratkilometern, aber nicht viel. Und dann kommst du hier zurück nach Deutschland und siehst, also wir sind in Frankfurt gelandet und siehst diese Monokulturen, die wir hier haben und denkst immer nur, das kann doch jetzt nicht wahr sein. So, das ist und wir denken immer noch, oh Gott, jetzt klingelt es ja an der Tür. Ich nehme dich einfach mal mit.
Na klar, gerne.
Und wir denken immer noch, wir sind hier in so einem reichen Land. Eigentlich sind wir gar nicht mehr in so einem reichen Land, weil wir diese Natur, so wie sie eigentlich sein könnte, gar nicht mehr haben. Und insofern appelliere ich halt immer zu sagen, ey, nimm das wahr, was wir jetzt noch haben und lass uns mal gucken, ob wir es nicht irgendwie wieder, also zumindest so erhalten können. Oder ob wir es nicht irgendwie auch wieder ein bisschen aufforsten können. Es gibt ja ganz viele tolle, auch viele junge Menschen, die gerade ganz viel machen in der Richtung. Bei uns hier in Berlin ja auch auf dem Tempelhofer Feld, die da Gewächshäuser und Hochbeete und diese Pflanzendiversität wieder bringen. Und ich hoffe wirklich, dass wir, aber ich bin ganz sicher, dass wir so ein Bewusstsein gerade entwickeln. Und dass dieses, was du vorhin sagtest, dieses sich erinnern wieder an diese Dinge, jetzt einfach auch auf dem Programm steht. So.
Voll.
Und wenn ich da mit meinem
Unweigerlich.
Buch ein bisschen mithelfen kann, umso besser.
So schön. Ich fühle es so sehr und ich weiß, dass das auch ganz viel Resonanz hervorruft mit Menschen, die das jetzt hören. Weil das auch genau mein Vibe ist, ne? Diese Naturverbundenheit. Ach, so schön. Ich habe das alles so gespürt. Ich kann mit dir jetzt noch stundenlang weiterreden,
Ja,
bevor wir
können wir
den.
ja gerne noch mal irgendwann weitermachen.
Ja, Part 2.
Also
Sehr
ich
gern.
glaube, wir hätten noch ein paar Themen. Ich könnte auch noch einiges erzählen. Ja.
Glaube ich dir. Lass uns mal diese schöne Klammer jetzt schließen, indem ich dir noch
Ja.
zwei Abschlussfragen stelle bei dem Podcast, die ich immer stelle. Die erste Frage ist, wenn du an deinen mit der Überschrift perfekten Tag denkst,
Ja.
dann fokussiere dich mal auf dein absolutes Lieblingsgefühl, wo du sagst, wow, da springe ich einfach wie so ein kleines Mädchen durch die Gegend, wenn ich dieses Gefühl spüre. Und was sind das für Handlungen oder Ereignisse, Erlebnisse an dem Tag, die dieses Gefühl bei dir zuverlässig hervorrufen? Beschreib mal so einen, in so einem Kurzdurchlauf so einen Tag, wo du sagst, wow, das ist dieses Lieblingsgefühl.
Ja, es ist ich würde eher sagen, es ist von Sekunde zu Sekunde. Ich weiß gar nicht, ob ein ganzer Tag, aber so von Sekunde zu Sekunde. Und das fängt schon an, wenn ich morgens, also es ist ein Gefühl von Dankbarkeit und Glück. Wenn ich morgens das Fenster oder die Gardine öffne und die Sonne scheint. Und der Baum vor mir gerade anfängt zu blühen und voller Bienen ist. Ja. Und ich einfach aufwache und mich gut fühle, also ausgeschlafen bin, dann meine Meditation mache und feststelle und so offen bin in der Meditation, ohne großartig Gedanken zu haben oder so, sondern einfach in dem Moment zu sein, in der Meditation zu sein. Und ja, wenn der Tag jetzt ein Arbeitstag ist, ein normaler Arbeitstag, dann ist es sicherlich der Moment, wo ich merke, dass eine Klientin oder ein Klient plötzlich so ein Aha-Erlebnis hat. Also in so einem Moment ist von, da macht so blub, 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 blub und dann löst sich ganz viel und dann ist ganz viel Erkenntnis und dann ist ganz viel Lachen oder Fröhlichkeit oder ist, ja, so.
Schön.
Genau. Ja, das könnte ich jetzt noch so weiterführen, aber es ist, das, diese Tage gibt es tatsächlich öfter mal. Also
Das ist schön.
insofern ist das jetzt gar nicht so selten,
Ja, das ist
das
doch schön.
Gefühl. Ja. Ja, und das ist auch eine Steigerung natürlich so. Das hätte ich jetzt, ich glaube, wenn du mich vor 20 Jahren gefragt hättest, hätte ich dir das nicht so erzählt, weil da wäre es dann vielleicht seltener gewesen. Aber das ist ja auch so eine schöne Erkenntnis, dass man das eben steigern kann oder dass sich das auch von alleine steigert.
Voll, dass man es auch anziehen kann, na, mehr
Genau,
davon.
ja, die Ausrichtung, ne?
Genau, ja, so
Naja.
schön. Wow, danke für die Antwort. Und die letzte Frage, die nenne ich den Magic Snap, wenn du mit einmal mit den Finger schnippst und es wäre von der einen auf die andere Sekunde etwas auf der ganzen Welt anders, wo du sagst, das würde meinem Wertesystem, nur deinem eigenen Urwertesystem, würde das richtig weiterhelfen, wenn das entweder in den Köpfen oder in der Physis oder in der Natur, in der Natur wahrscheinlich nicht, weil die muss sich nicht großartig ändern, glaube
Die
ich.
muss ich nicht ändern, nee.
Was wäre das? Was hättest du gerne, dass nach diesem einen Schnips anders wäre?
Ja, dass alle Menschen im Wir sind und im Teilen. Weil für mich ist die, ja, wie sagt man das? Die meisten Menschen, das habe ich jetzt auf meiner Reise auch wieder festgestellt, weil ich bin wirklich ganz bewusst mit meinem Herzen gereist. Das heißt, ich spreche kein Spanisch, ja. Ich habe die Leute angestrahlt, weil wir auch eine Weile mal, ich war ja mit meinem Mann zwar unterwegs, aber wir haben uns eine Weile auch mal getrennt und sind dann alleine gereist. Und ich habe die Menschen angestrahlt, ich habe die von meinem Herzen aus angestrahlt und habe dann oder auf Google Translator oder sonst wie, weil wenn du so auf dem Land bist, sprechen die nicht unbedingt Englisch, irgendwie nach Dingen gefragt und um Hilfe gefragt. Und ich habe so viele tolle, offene, hilfsbereite Menschen erlebt. Und ich weiß, es gibt so viele tolle, hilfsbereite, großartige Menschen da draußen. Und die zusammenzubringen und das, wo, also diese Erde zu wertschätzen, ja, und zu sagen, wir teilen das jetzt und wir teilen nicht nur unter uns Menschen, sondern wir teilen mit der Natur und mit den Tieren. Und wir kommen wieder in eins. Am Ende des Tages. Das wäre, glaube ich, mein größter. Also das würde ich sofort machen, wenn ich die bezaubernde Genie oder sonst wie wäre. Ja.
So schöne Antwort, danke dir. Wir verlinken auf jeden Fall alles in den Shownotes, alle Einfallstore in deine Welt, auch Psychologie des Waldes. Alles wird verlinkt, weil ich glaube, da ist viel
Wir machen ja auch
Resonanz.
einen Mutmach-Podcast. Ich mache ja mit meiner Familie auch einen Podcast.
Wow.
Ja. Mit unserem,
Mutmach-Podcast.
der Mutmach-Podcast, genau, mit meinem Mann und unserem großen Sohn, der gestern 30 geworden ist, an
Wow.
Ostersonntag, genau.
Wow, sehr, sehr
Ja.
schön. Auch gerne das. Finden wir das auf deiner Webseite?
Ja, das findest du auch auf meiner Website, genau.
Super, perfekt, großartig. Klingt auch sehr, sehr spannend. Familienpodcast, sehr, sehr schön.
Ja, mal so, mal so. Also wir haben auch Expertengespräche und solche Sachen, ne? Und
Okay.
auch, ja. Genau.
Sehr schön. Gibt es viele
Hat mich
bunte
sehr
Sachen zu
gefreut. Ja.
erkunden?
Vielleicht kommst du mal in unseren Podcast auch.
Können wir sehr, sehr gerne machen. Ich glaube, da gehen uns auch wieder die Themen nicht aus.
Nee.
Sehr
Vielen, vielen
schön.
Dank für die
Danke dir,
Einladung und ich
Suse.
hoffe, ich konnte ein bisschen was zum Bewusstseinserweitern beitragen.
Du hast ganz viel natürlichen Zauber versprüht. Danke dir dafür für die Inspiration und Erinnerung. So schön, dass du da warst. Danke.
Ja, vielen Dank dir auch.
Liebend gerne.
Da sind wir wieder zurück aus dem Interview mit der lieben Suse. Ach, was für eine faszinierende Person. Und wenn dich das weiter interessiert, dann, oder wenn dich generell das interessiert hat, was Suse erzählt hat, dann ist ihr Buch, Die Psychologie des Waldes, genau dein Ding. Selbsterkenntnis, Neuorientierung und innerer Frieden durch Waldcoaching. Also wenn du naturverbunden bist und irgendwie das Gefühl hast, Du darfst auch noch ein bisschen was in deinem Leben angucken und aufräumen, dann ist dieses Buch perfekt. Sie, ja, wie sie schon erwähnt hat, erzählt viel über ihre eigenen Stories, die sie erlebt hat. Und ich finde das ein sehr spannendes, eine sehr spannende Symbiose. Wald und Psychologie-Coaching. Wundervoll. Finde ich ganz, ganz großartig. Wir haben alles in den Shownotes verlinkt. Und wenn du das heute am Erscheinungstag hörst, am 12. April, am Freitag, dann ist gestern, also am 11. April, dieses Buch erschienen. Heißt wirklich ofenfrisch. Es ist noch warm sozusagen. Guck also jetzt gerne in den Shownotes auf den Link und hol dir Die Psychologie des Waldes von Suse. Und wenn du nichts mehr rund um diesen Podcast verpassen möchtest, dann trage dich sehr, sehr gerne ein unter adriannews.de. Dort kannst du dich eintragen und erfährst alles rund um meine Musik, rund um neue Meditationen, rund um Live-Konzerte, um Veranstaltungen, auch Geschichten und Stories, die mich so inspiriert haben und die ich gerne mit dir teile von Herz zu Herz. Ich schreibe sie jede Woche neu. Es sind keine vorgefertigten E-Mails, die irgendwie wahllos an dich rausgehen, sondern es sind wirklich jede Woche von Hand geschrieben neue E-Mails, die mir so aus den Fingern fließen, quasi Songs, nur in E-Mail-Form. So kannst du dir das vorstellen. Also, ganz viel Freude. adriannews.de und den Link zu Suses Buch findest du auch in den Shownotes. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Stöbern, viel Spaß beim Buchbestellen, beim Buchlesen. Und wenn du denkst, diese Folge ist interessant auch noch für andere Menschen, dann teile sie sehr, sehr gerne jetzt mit deinem Umfeld. Klicke dafür einfach auf den Teilen-Button auf deiner Podcast-App und dann ja, sende sie an die Person, von der du denkst, ja, die ist auch naturverbunden und hat Bock auf Psychologie, dann gerne weiterleiten. Also, bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe. Genau zu dir. Ja, nicht umdrehen. Du bist gemeint. Genau du. Und ja, schön, dass du bis hierhin gehört hast. Bis dahin. Let it flow, let it grow. Dein Adrian. Bye, bye.